SWR 2 Forum.
Heute mit dem Thema Verehrt, doch kaum gelesen, Dante verstehen, geht das. Im Studio ist Gregor Papsch. Dante Alighieri ist der Superstar der italienischen Literatur. Alle kennen ihn, aber mal ehrlich, wer hat ihn schon gelesen? Sein bekanntestes Werk, die Göttliche Komödie, die Divina Commedia, ist für heutige Leserinnen und Leser, wenn sie denn nicht Romanistik studiert haben, ziemlich schwere Kost. Eine sprachlich sperrige Reise durch mittelalterliche Himmel- und Hölle-Vorstellungen. Aber 700 Jahre nach seinem Tod wird dieser Dante Alighieri weltweit gefeiert. Er steht in einer Reihe neben Homer und Shakespeare. In Italien ist er ohnehin Nationaldichter. Sein Konterfei mit Lorbeerkranz ziert die italienische 2-Euro-Münze. Es gibt zig Dante-Gesellschaften in aller Welt. Und deswegen fragen wir heute, wer war dieser Global Player zwischen Mittelalter und Neuzeit, über den der argentinische Schriftsteller Luis Borges sagte, ohne Dante sind wir alle nichts. Was hat Dante uns heute zu sagen? Darum geht's in den nächsten 45 Minuten. Mit dabei die Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Sibylle Levitscharow. Zugeschaltet ist der Historiker Professor Dr. Volker Reinhardt. Er lehrt an der Universität Fribourg in der Schweiz. Und bei uns ist die Romanistin Dr. Franziska Mayer, Professorin an der Uni Göttingen. Frau Mayer, 14.000 Verse hat Dantes Göttliche Komödie. Die wenigsten haben sie gelesen. Sie ist auch sein einzig wirklich bekanntes Werk. Trotzdem sagen Sie, das ist ein Jahrtausendbuch. Wie kommen Sie dazu?
Jahrtausendwerk ist es für mich insofern, als dieses Werk wirklich die Jahrtausende davor sehr gut zusammenfasst. Also lateinische, antike, Mittelalter, das ist eine große Synthese. Und ob es dann jetzt auch zu einem buchstäblichen Jahrtausendwerk wird, das werden wir dann erst in 300 Jahren erfahren. Aber es sieht eigentlich die ersten 700 Jahre, mit Ausnahme vielleicht von 2 Jahrhunderten, ist es eine, wie ich finde, eine unwahrscheinliche Erfolgsstory, die diese Dichtung gehabt hat. Und wir nehmen das so hin, also einfach, weil man Dante sozusagen, das ist noch ein Name, den man kennt von der Literatur. Aber ich denke mir, dass man sich wirklich fragen sollte, warum ist das so und warum kann er in ganz verschiedenen Zeiten immer wieder Menschen, Leser ansprechen und sei es auch nur in Fragmenten. Und heute nach wie vor. Und ich glaube, dass, wenn man sich mit dem Werk beschäftigt, dann kommt man auch langsam da drauf, wo diese Reize sind, auf die Leser immer wieder anspringen. Und zwar nicht nur jetzt super gebildete oder nur Romanisten, sondern es sind Menschen, die nicht zur Uni gegangen sind oder eine akademische Karriere angestrebt haben, finden darin Verse, mit denen sie sich identifizieren können.
Ja, Sibylle Levitscharow, was ist die Göttliche Komödie für Sie und warum sollen wir sie heute lesen?
Für mich ist es das spektakulärste Langgedicht, das ich überhaupt kenne. Es ist von einer unglaublichen Brillanz. Es ist fleischlich präsent, es ist farblich präsent, es ist geistig präsent. Es hat eine philosophische Obertonleitung. Das Werk ist wirklich unglaublich, ja. Und ich kenne eigentlich nichts, was mich auch ähnlich begeistert hätte. Jetzt moderne Dichtung abgesehen, die ja eher kürzer verfasst ist. Man sollte auch gleich, vielleicht wenn ich das hinzufügen darf, dass ich ein paar doch sehr, sehr bedeutende Schriftsteller und Dichter Dante intensiv zur Brust genommen haben. Das war Stefan George, das war Beckett, hat sich intensiv mit Dante beschäftigt und es war hauptsächlich Ossip Mandelstamm in Russland. Das ist schon mal, entschuldigen Sie, nur ein Satz noch, diese drei sind sowieso Gewährsleute, das kann nur das Beste sein. Ja.
Sie haben es ja selbst auch getan und Ihre Begeisterung ist zu spüren. Sie haben 2016 einen Roman, das Pfingstwunder, über einen Dante-Kongress geschrieben. Im Inselverlag erscheint jetzt ein Dante-Lesebuch von Ihnen. Woher kommt persönlich die Liebe zu Dante?
Ich weiß nicht, ich habe es in die Hände bekommen, da war ich so um die 30 rum, da hat es Hans Zischler ein bisschen vorgelesen, da war ich schon sehr begeistert und später dann war ich in Italien länger, war ich ein Jahr in Italien, da hat es dann richtig Fahrt aufgenommen. Aber mein Italienisch ist nicht so gut, dass ich es einfach so nur hätte lesen können, ich brauchte schon die Übersetzung. Und dann fand ich das völlig irre. Wir haben über 50 Komplettübersetzungen. Wir haben 27 Teilübersetzungen. Das gibt es in gar keinem Land der Welt. Also die Deutschen waren mal Weltmeister in der, sich gedanklich zu dantifizieren.
Über das besondere Verhältnis von Dante zu den Deutschen kommen wir bestimmt noch darauf zu sprechen im Laufe der Sendung. Aber erstmal Volker Reinhardt, was macht Dante und sein Werk für den Historiker interessant?
Also meine Rolle ist, glaube ich, heute die des Advocatus Diaboli. Also ich versuche mich ein bisschen als Gegenredner. Für den Historiker ist Dante erst einmal ein Autor, der zwischen 1304 und 1321 geschrieben hat. Und mit Superlativen sind wir Historiker vorsichtig. Wir werten ja nicht, wir versuchen einzuordnen, nachzuvollziehen und zu verstehen. Ich würde also zu etwas mehr Bodenhaftung raten und Dante aus seiner Zeit verstehen wollen. Mhm. Aus seinem Ambiente in Florenz, aus seiner sozialen Zugehörigkeit, die von ganz großer Bedeutung ist, aus seiner Einbindung in klientelläre Netzwerke, seiner sehr unglücklichen Rolle in der Politik, auch sein Unverständnis dieser Rolle. Das soll keine Denkmalsschändung sein, aber es verortet Dante ein wenig in seinem Milieu. Und wir sollten nicht vergessen, dass Dante immer umstritten war. Es gab nicht immer nur Verherrlichungen, sondern auch herbe Kritik. Und Niccolò Machiavelli etwa hat diese Kritik ziemlich umfassend geäußert. Bestseller müssen gemacht werden. Das gilt für die deutsche Klassik, Goethe und Schiller, die auch keineswegs unumstritten waren. Und ich glaube, auf dieses Erfolg machen und einen Nationaldichter konstruieren, werde ich noch zurückkommen.
Kurze Nachfrage, Herr Reinhardt, umstritten, aber dennoch ja ein Mythos. Und was Dante bis heute nur für Italien bedeutet, dazu vielleicht nur ein Beispiel, das ließ sich ja buchstäblich an einem Artikel eines deutschen Feuilletonautors ablesen, ja, der im Frühjahr sinngemäß geschrieben hatte, Dante ist ja schon ein ganz großer, aber Shakespeare vielleicht noch ein bisschen größer. Entsetzen in Italien, die Politik hat sich eingeschaltet, das deutsch-italienische Verhältnis stand mal kurz auf der Kippe, so war der Eindruck. Das zeigt, Dante reicht tatsächlich irgendwie bis in die Gegenwart, ne?
Das zeugt vom Trauma der italienischen Geschichte, vom Trauma der abgebrochenen Geschichte. Die italienischen Intellektuellen des frühen 19. Jahrhunderts waren davon überzeugt, dass ihnen ihre Geschichte gestohlen worden ist, dass der Nationalgeist von außen vergiftet wurde. Und sie wollten wieder anknüpfen an die Größe vergangener Jahrhunderte. Und das gilt bis heute. Dante wurde dann zum Symbol, etwa bei Leopardi und anderen. Und Denkmalsschändung ist nirgendwo beliebt. Man hätte auch wahrscheinlich ein anderes Beispiel, Michelangelo oder Leonardo da Vinci, nehmen können. Man hätte ähnlich reagiert. Die Italiener, also es ist immer gefährlich, pauschal zu sprechen, aber das hängt mit diesem Trauma des tief internalisierten Geschichts und eben auch Primatverlusts zusammen.
Mhm. Gut, schauen wir uns doch gemeinsam Dante und sein Werk, die Göttliche Komödie, genauer an. Da reden wir ja erstmal über eine streng durchkomponiertes Werk. Es besteht aus drei Büchern mit jeweils 33 Canti, also Gesängen, auf Altitalienisch in Versform verfasst. Zahlensymbolik spielt eine große Rolle. Dann der berühmte Einstieg, allein ist Bestseller verdächtig, Frau Levitscharow. In des Lebens Mitte fand ich mich im dunklen Wald abgeirrt vom rechten Wege. Am Anfang des Welterfolgs steht eine Midlife-Crisis.
Naja, es steht zumindest auch eine Art Ohnmacht oder ein nicht mehr sich zurechtfinden und dann ein Höhleneingang, an dem Vergil steht und dann geht es in, wird hinabgetaucht und der Verwirrte findet langsam zu sich und wird einem wichtigen Seelenführer, der Vergil ja ist, überantwortet und dann geht es hinab in die Hölle, in die Tiefe, einen riesigen Schlund, die oben sehr breit verfasst ist, nach unten zu immer enger wird. Und schon da, also die Hölle ist ja schon ein unglaubliches Spektakel in der Commedia. Also da, die Leibgräuel sind wirklich unwahrscheinlich, die es da gibt. Aber das Tolle daran finde ich, so sadistisch es zugeht, gleichzeitig ist einfach sprachlich der Vokalreigen, die Schönheit der Sprache trotz des schauerlichen Inhalts, ganz große Klasse.
Also um es schon mal anzudeuten, es ist eine Reise eines Ich-Erzählers durch Hölle, Purgatorium, bis hinauf ins Paradies. Auf dieser Reise trifft Dante, der ständig in Begleitung von Vergil, diese Jenseitsbereiche durchwandert, Gestalten, Seelen, die ihm ihre Geschichten erzählen. Berühmt gemacht hat Dante eben vor allem das erste Buch Inferno, ein Höllentrip, so wie ihn Frau Levitscharow eben beschrieben hat, mit drastischsten Bildern, die an Sadismus eigentlich kaum zu überbieten sind, wirklich nichts auslassen. Bevor wir jetzt den Historiker nach dem autobiografischen Gehalt des Ganzen fragen, Frau Meyer, Dante war 35 Jahre alt, als er mit der Commedia begann. In welcher Lebenssituation befand er sich da? In welcher Krise?
Halt, er war nicht 35 Jahre alt, sondern sozusagen die Reise. Dieser Wanderer, der wird in das Jahr 1300. Richtig. Und das ist dieses sogenannte erste Jubeljahr. Also was später dann für die Ablassbriefe, aber auch dort konnte man Ablass von seinen Sünden erfahren. Also insofern ist das ein wichtiges Jahr und alles strömte nach Rom damals. Er selbst ist etwas älter, er ist vom Exil schon gezeichnet. Und das, wenn er mit 40 ungefähr sich an die Niederschrift macht, und das beschäftigt ihn ja dann so ungefähr von 1306, sagt man immer, bis zu seinem Tod 21 lange Jahre. Und da entwickelt sich dieser Mann mit Höhen und Tiefen immer weiter. Und das bildet sich auch in diesem Werk sehr stark ab, auch wenn man immer sagt, es ist durchkomponiert wie eine gotische Kathedrale, jedes Detail stimmt und bezieht sich auf was anderes. Sie merken diesem Text an, dass er über mehrere Jahre und über viele historisch, politisch, religiöse Erfahrungen immer wieder neu auch geordnet, also ausgerichtet worden ist, ausgelotet worden ist. Und das macht heute die Sache, glaube ich, also nicht nur für Dante-Forscher, enorm spannend.
Herr Reinhardt, welche Krise? Was wissen wir überhaupt über Dantes Leben, über den Verfasser der Komödie, der das Buch ja im Exil geschrieben hat?
Ja. Also ich würde erstmal zum Höllentrip sagen, es ist die kolossalste Vendetta, die brillanteste und breitest angelegte Racheaktion der Literatur überhaupt. Wir finden in der Hölle fast ausschließlich politische, soziale Feinde. Dantes errechnet hier also mit den Personen ab, die ihn zum Exul Emeritus, zum unverdient Verbannten gemacht haben. Warum? Nun, Dante gehörte einer Familie an, die zur Peripherie der Oligarchie gehörte. Also keine führende Familie, aber eine politikfähige Familie, die allerdings klientelär angebunden war. Das heißt also letztlich auf Geheiß und im Auftrag der wirklich einflussreichen Kreise in Florenz agierte. Im Falle von Dante waren das die Familie Cerchi. Die gehörte einer bestimmten Parteigruppe an, die sich wiederum in ganz Italien positionierte. Das ist dieser viel missverstandene Gegensatz zwischen Ghibellinen und Guelfen.
Ghibellinen, also Papsttreuen und Kaisertreuen, wie man
vereinfacht immer sagt. Ja, im Prinzip, aber das waren eigentlich lokale Interessenvertretungen, die sich mit großen Loyalitäten schmückten, in Wirklichkeit aber sehr kleinräumige Interessen vertraten. In diesem innerflorentinischen Konflikt zog Dante den Kürzeren, wie viele andere. Er kam noch einigermaßen glimpflich davon. Unterlegene Parteigänger wurden häufig hingerichtet. Ihre Häuser wurden dem Erdboden gleichgemacht. Dante wurde nur, in Anführungsstrichen, verbannt. Das war damals ein häufiges Schicksal. Es gab die Cittadini di fuori und die Cittadini dentro, also die Florentiner innerhalb der Stadtmauern und außerhalb der Stadtmauern. Mhm. Bei kleineren Städten waren die Verbannten manchmal sogar die Mehrheit. Er hat das anders aufgenommen als die meisten anderen, die sich in der Politik engagierten. Er hat darin einen moralischen Makel, eine Brandmarkung gesehen, und er hat von da an, und das ist der Vorwurf, den ihm Machiavelli macht, er hat von da an seine Heimatstadt Florenz bekämpft, und als guter Patriot hätte er das laut Machiavelli nicht machen dürfen. Das kann man so und so sehen, aber von 1302 an ist er mit seiner Heimatstadt im Unfrieden und er rächt sich eben an den Personen, die er für sein Exil verantwortlich glaubt. Das ist der Papst,
Darf
der dieses Jubiläum einberufen hat.
Mhm.
Und es sind Dutzende, Hunderte von anderen.
Ich wollte zwei kleine Anmerkungen machen von wegen Brandmarkung. Also da gibt es diesen Historiker Giuliano Milani, der darüber diese Dokumente alle wieder aufgearbeitet hat und auch zu neuen Erkenntnissen einfach gekommen ist. Die Brandmarkung scheint nach diesen Forschungen auch daher zu kommen, dass die Gerichtsprozesse nicht mehr, wir würden heute vielleicht sagen, von Sondergerichten ausgesprochen wurden, sondern von ganz normalen Gerichten. Das heißt, die Akten von ganz klar politischen Gegnern landeten zusammen mit Dieben und Mördern und sozusagen normalen Kriminellen. Und das war ein Problem, aus dem man schließt, dass also auch dieser Vorwurf der Barateria, also des Amtsmissbrauchs, der Korruption, von dem man natürlich weiß, dass das sozusagen einfach immer der Vorwurf war, um politische Gegner aus dem Feld zu räumen, das hat einen moralischen Makel und das muss Dante sehr stark empfunden haben. Trotzdem, aus diesen Forschungen, die wir heute von Historikern in Italien da auch haben, geht eindeutig daraus hervor, dass Dante noch lange dran geglaubt hat und auch immer wieder versucht hat, auf Nebenwegen und sei es durch seine Frau mit diesen sogenannten Schwarzen, die die Regierung übernommen haben, die Neri in Florenz, in Kontakt zu treten und irgendwie seine Rückkehr auf die Weise sozusagen auszuhandeln.
Sagen Sie, Frau Levitscharow, wie geht Ihnen das? Ist das für Sie interessant, dieser autobiografische Hintergrund, oder interessiert Sie das überhaupt nicht? Die Frage ist ja, berührt das irgendwie die Vollkommenheit des Werks?
Ne? Also ich habe mir natürlich die Biografie angeschaut, einfach aus Interesse. Und ich glaube sehr wohl, wenn der Mann nicht ins Exil verbannt worden wäre und auch mit entsetzlicher Bitterkeit geschlagen worden wäre damit, dass vielleicht also dieser große Impetus, sich an solches Werk zu greifen und es sich vorzunehmen und es eigentlich allen zu zeigen, da bin ich nicht so sicher, ob das in Florenz, wenn er da, sagen wir, Kommode hätte leben dürfen, ob das so entstanden wäre. Das ist schon aus einer Zangensituation heraus. Das merkt man dem Werk auch an. Deswegen ist ja gerade die Hülle auch so sozusagen, ist ja natürlich, rechtet er damit seinen Gegnern, aber eben nicht nur. Das Interessante daran ist schon, dass ein kompletter Kosmos der damaligen Zeit, sowohl theologisch und stark theologisch sogar, als auch ein Sündenregister, dass das alles hineinkommt, hineingespült wird in das große Werk. Das ist eigentlich so, wenn Sie sich vorstellen, heute in Europa verfasst ein Dichter ein Langgedicht, wo er aus der Vergangenheit und in die Gegenwart hinein europäische Verhältnisse in ganz verschiedenen Facetten beschreibt. Und das konnte Dante. Natürlich mit einem kleineren Europa, der kannte natürlich nicht allzu viel, das ist klar, aber trotzdem, es ist ein unglaublich ausgreifendes Werk. Es geht in die Antike hinein, es geht in die Lokalpolitik, was wir uns heute nur noch so ein bisschen, sagen wir, durch schlaue Leute, die das kommentieren, erklären können. Aber man kann die Commedia, ein kluger Mensch kann die Commedia auch lesen, ohne irgendetwas dazu zu lesen. Und es kann auch trotzdem noch funktionieren. Und das ist außerordentlich.
Frau Meyer, haben Sie vielleicht mal Lust, so ein bisschen dieses Höllenszenario zu beschreiben? Er trifft dann da eine ganze illustre Runde von Berühmtheiten der Weltgeschichte, aber eben auch einige, Herr Reinhardt hat es gesagt, von Dantes Zeitgenossen, persönliche Feinde, sogar Päpste. Was für ein Kosmos macht er da auf?
Ja, er bestraft einige seiner Zeitgenossen, aber was mich selbst an diesem Höllenszenarium, und ich glaube, das ist der Grund, weshalb wir das heute noch lesen, sehr fasziniert, ist die Tatsache, dass er immer wieder die Ambivalenz zeigt. Also, dass er zum Beispiel, wenn er diesen Ghibellinenführer Farinata, wenn er dem wieder begegnet, natürlich gehört er zur sogenannten Gegenseite, die eben gegen die Guelfen in Florenz im 13. Jahrhundert waren. Aber er war voller Bewunderung für diesen Mann, der entschieden hat, nach dem Sieg der Ghibellinen, dass Florenz nicht dem Erdboden gleichgemacht wird. Er unterhält sich mit diesen Leuten ja über Dinge, die nicht unbedingt was mit ihrer Sünde oder mit dem Grund, weshalb sie da in der Hölle sind, zu tun haben. Dasselbe ist bei Odysseus der Fall, wo er eigentlich nur wissen will, wie ist der zu Tode gekommen. Er will jetzt nicht wissen, warum hast du diese Sünde begangen und da diese trickreichen Ratschläge gegeben. Das heißt, die Sünder, die wir da haben, sollen zwar Exemplar sein, also Beispiele für eine bestimmte Sündenart, aber da rein kommt doch dieser unheimliche Reichtum eines Individuums, wo man nicht genau weiß, da gibt es noch andere Wertsysteme sozusagen, andere Faszinationen in dieser Figur. Und da ist Dante so stark. Also das hebt es raus aus dem reinen Privatrachefeldzug oder Höllentrip und reiner Sadismus. Das sind diese, ja, wir würden heute vielleicht sagen, ganz authentischen Elemente. Und deshalb sind einzelne Figuren aus dem Inferno eben in die Weltliteratur, also wie Romeo und Julia oder so, eingegangen. So geht eben Ugolino, Francesca und dergleichen mehr in dieses Arsenal ein und wird immer wieder neu gelesen.
Herr Rainer Dante, ein Verzweifelter, weil im Exil, aber dann ja auch ziemlich selbstbewusster Mann. Ne? Man könnte auch sagen, anmaßend, wie er da die Seelen im Jenseits verteilt. Wie sehen Sie das? Wie theologisch ungeheuerlich war diese Welt zum Beispiel, wenn da Päpste in der Hölle schmoren?
Gut, das konnte man auch auf Fresken des jüngsten Gerichtes sehen. Also das war an sich kein Tabu. Selbst die Kirche hat zugegeben, dass es schlechte Päpste geben konnte. Das war dann halt eine Gottesstrafe. Auch in einem unwürdigen Nachfolger Petri geht die Würde Petri nicht verloren. Hat schon vorsichtshalber um 400 einen Papst geschrieben. Trotzdem, ja, theologisch ist das nicht konform. Dante war Laie, also er gehörte nicht dem geistlichen Stand an. Er vollzieht ein vorgezogenes jüngstes Gericht. Das musste Stirnrunzeln verursachen, hat auch Stirnrunzeln verursacht. Nicht nur, dass er, wie gesagt, seinen Hauptfeind Boniface VIII., den er letztlich für sein Exil verantwortlich macht, da untergebracht hat. Ich würde Frau Meyer vollkommen zustimmen. Das Wunderbare an diesem Text, und ich bin weit davon entfernt, das zu leugnen, ist die Ambivalenz, die Doppelbödigkeit der Figuren. Auch ein Brunetto Latini, sein an sich verehrter Lehrer, den er wegen seiner Homosexualität nach den damaligen Wertmaßstäben wir sehen das heute anders, in die Hölle schickt. Er ist zutiefst gespalten diesem Mann gegenüber, und es gibt grandiose, auch bewegende Geschichten, etwa von der pisanischen Familie, die da verhungert und so weiter. Zum theologischen Aspekt, den sollte man sicher nicht überbewerten. Also eine komplexe Theologie, wie sie im 13. und 14. Jahrhundert sehr kontrovers von verschiedenen Seiten entworfen wird, auch teilweise mit sehr theologiekritischen Perspektiven, sehe ich nicht. Es ist ja eigentlich sehr einfach, wer alle Menschen sind Sünder oder Sünderinnen, wer Buße tut, Reue empfindet, Gott um Verzeihung bittet, der, ich sage immer etwas salopp, kommt nicht ins Kröpfchen, sondern ins Töpfchen, entweder ins Purgatorium. Aber das ist ja eine Anwartschaft auf das Paradies. Und natürlich ist auch das Paradies politisch besetzt. Diese sehr schemenhafte Gestalt des deutschen Königs Heinrich VII., der dann mühsam genug zum römischen Kaiser gekrönt wird, wird ja ganz oben ins Paradies versetzt. Also diese politische Traumtänzerei kommt ja auch hier ins Spiel. Dante will eigentlich politisch alles rückgängig machen, was die italienische Geschichte in 2 Jahrhunderten akquiriert hat, nämlich die Selbstständigkeit von einem heiligen römischen Reich, das in Wirklichkeit ein deutsches Reich ist.
Das heißt, wir reden von einem konservativen Buch und einem konservativen Autor?
Also politisch gesehen ist das weltfremd, natürlich. Heinrich VII. Hatte nie eine Chance in Italien. Er stirbt ja auch ziemlich kläglich im August 1313 dann in Buonconvento. Der Versuch, Italien zu befrieden und vor allem die Autorität eines Grafen von Luxemburg, der also als erster seines Geschlechts zum Kompromisskönig gewählt wird, durchzusetzen, das war vollkommen aussichtslos und scheitert ja auch grandios. Und ja, es ist eine rückwärtsgerichtete Utopie, dass es doch nochmal eine Universalherrschaft geben könnte, die das in zahllose Stadtstaaten und kleine Fürstentümer gespaltene Italien einen könnte.
Also ich bin vollkommen einverstanden. Also das ist natürlich konservativ, reaktionär. Was ich nur noch nuancierend dazusetzen möchte, ist, dass Dante gleichzeitig ein brillanter Zeitbeobachter war. Also er hat diese ganzen Veränderungen, und da passiert ja, Herr Reinhardt weiß das besser als ich, politisch enorm viel. Das ist ja wie so ein Experimentierbecken, was da in Florenz, was er als junger Mann erlebt hat und dann auch auf italienischer, über der Stadt hinaus. Also er hat in vielen Sachen durchaus sozusagen den Finger auf dem Puls der Zeit gehabt und hat Veränderungen gesehen, auch wenn er das in diesem Gestus einer, was Sie jetzt Utopie genannt haben, wieder zum Innehalten bringen will, weil er eigentlich diesen starken Wandel der eigenen Zeit schwer ertragen kann. Aber er selbst ist ja Produkt dieses Wandels, also dass sich ein Mensch das alles einbildet, tun zu können, eine Dichtung so hinzustellen, dass sie so eine Art Beisatz oder Nachsatz zur Bibel wird. Das sind ja alles Dinge, die man sich ein paar Jahre vorher nicht getraut hätte, so als Dichter.
So, aber jetzt nennt Dante sein Werk ja nicht Utopia oder sonst wie, sondern Commedia, also eine Komödie. Und dann später kam noch der Zusatz göttlich dazu. Und nach allem, was wir gesagt haben, schon klingt es eher nach einer teuflischen Komödie. Warum eigentlich Komödie?
Ja, nun ist natürlich der Komödienbegriff nicht der heutige, das muss man schon sagen. Das ist ein ganz anderes, verfasster Begriff, wo die menschliche Wirrsal und Irrsal auch beschrieben ist. Und das kommt ja nur auch heftig vor. Also insofern darf man sich da nicht irgendwie unter dem Wort nur vorstellen, dass es einfach nur heiter und lustig und witzig und fetzig zugeht. Also das ist ein Fall, dafür wäre es dann der falsche Begriff. Aber ich wollte eigentlich noch mal auf was anderes hinaus, wenn ich darf, ganz kurz. Was mich noch besonders affiziert hat und wirklich ergriffen hat, besonders der dritte Teil, also der himmlische Teil der Commedia, wo es nun wirklich in die Glückseligkeit überströmt, das ist literarisch etwas vom Schwierigsten überhaupt, um es nicht kitschig zu beschreiben. Es beginnt ja schon im Läuterungsberg, dieses Freiwerden der Seelen, dass sie in dem Moment, wie sie hochsteigen und von Ängsten so langsam befreit werden, dem Glücke zustrebend leichter, luftiger werden. Und was sich dann oben abspielt, ohne dass es langweilig ist, das finde ich schon ganz große Klasse. Das sind wunderbare, schöne poetische Zeilen, die die dieses Schwingen andeuten, die dieses Schweben andeutet, die diese Freiheit von auch bösen oder von schwer mindernden Lasten andeuten und so weiter. Also ich finde eigentlich, also wer sowas hinkriegt, der hat meinen allergrößten Respekt. Hölle ist einfach, mal ganz scharf gesagt. Also im Sadismus sich zu suhlen, das können sehr viele Schriftsteller, weil das liegt uns total in den Leib hineinfassen und das Grauen erregen. Das ist kein großes Problem. Aber das Glückselige zu schildern, die Gottesnähe, das Überhauchte, das seelisch Gekrönte, ohne dass es einen blanken Kitschzauber verfällt, das macht ihm keiner so schnell nach.
Frau Meier, Sie wollten noch was sagen.
Ja, ich wollte bei der Komödie einfach hinzufügen, dass eben im Mittelalter diese antike Tradition, die wir mit dem Namen Aristoteles verbinden, in der Poetik die Definition Komödie eben nicht mehr bekannt war. Also man hat die Namen, die Begriffe weitergeschleppt, aber man hat damit keine Theaterpraxis in dem Sinne assoziiert. Und Dante selbst definiert Komödie einfach, es ist ein schrecklicher Anfang und es ist ein Happy End, würden wir heute sagen. Und das ist dieses Paradies. Und wenn ich jetzt schon im Paradies bin, würde ich gerne an Frau Levitscharow noch anknüpfen. Was mich selbst daran immer fasziniert hat, ist, dass wir da nicht die üblichen Heiligen finden, die wir beim jüngsten Gericht, da sind immer diese hübschen Frauen, die wir dann an den und Männer ehrerbietig und die wir an den Attributen erkennen, sondern ein bisschen ist das auch ein Privathimmel. Da kommen Leute da hoch, die man wirklich nicht erwartet hätte. Und da macht sich Dante das irgendwie, das ist eine ganz persönliche Weltsicht, die wir da haben. Und ich glaube auch nicht, dass die ist nicht konform mit dem, was die Kirche da praktiziert hat.
Weiß eigentlich Dante, der Ich-Erzähler, der Wanderer, um sein eigenes Ende?
Als Wanderer weiß er, dass das Ganze gut gehen wird, sagen wir mal so. Auch wenn es immer wieder Momente der Angst gibt. Also es ist ein Abenteuerroman, streckenweise auch. Aber natürlich ist gerade bei der Gottesvision, da wird ja eigens nicht nur erbeten, dass er Gott sehen kann, also dieses Gottesvision, sondern dass die Sinne, die menschlichen Sinne dabei nicht verglühen oder kaputt gehen. Also es gibt immer wieder Risikomomente. Er selbst weiß, dass er auf jeden Fall im Purgatorium danach landen wird. Also ob er direkt ins Paradies kommt, ist meines Erachtens offen, aber ich würde mal sagen, dass er gerettet ist, auf jeden Fall. Das glaube ich.
Wenn ich unterbrechen darf, das ist ja theologisch auch nicht erlaubt. In eigener Sache durfte das niemand sagen, im Gegenteil. Jeder Mensch musste mit Zittern und Zagen das Gericht erwarten. Ich würde sogar einen Schritt weitergehen. Sein Ahn Kacagina sagt ihm ja, du bist absolut rechtschaffen, du gehörst keiner Partei an, du bist selbst die Partei. Und natürlich, das war die Partei, in seiner Sicht die Partei des Rechts und der Guten. Und insofern glaube ich schon, dass er seiner Erwählung ziemlich sicher ist. Das ist auch ein Merkmal der Zeit. Im 14., 15. Jahrhundert wimmelt es von Menschen, die sich für erwählt erhalten. Katharina de Siena ist ein bisschen später so eine. Wir wissen, dass kein Papst des 15. Jahrhunderts gewählt wurde, dem nicht von einem Prediger, meistens einem Heiligen, geweissagt wurde, dass Gott ihn und die Vorsehung ihn auserwählt haben. Ich würde noch ganz kurz gerne zwei Punkte nachtragen. Politisch provoziert Dante natürlich, wo geht er hin? Er geht in ein damals ziemlich junges politisches Ambiente, in die sogenannte Signoria, die Einzelherrschaft, die von Seiten der Republiken als unrechtmäßig angesehen wurde, dass ein Einzelner so viel Macht wie ein Cangrande della Scala oder ein Guido da Polenta in Ravenna haben sollte, das galt als verpönt. Daran knüpfen sich die ersten ideologischen Auseinandersetzungen der nachantiken Politik überhaupt an. Und wir sollten den Nationalismus nicht ganz vergessen, der kommt in dieser Zeit auf. Also im 14. Jahrhundert wird der europäische Nationalismus geboren, überwiegend bei Petrarca, aber schon ein bisschen bei Dante, dass zum Beispiel Franzosen Päpste sind, also den Stuhl Petri besetzen. Das ist für den Italiener Dante ein ungeheurer Skandal. Und es kommen viele Emotionen hier ins Spiel, auch nationale Emotionen. Das ist eben auch ein Referenzpunkt für die zornigen jungen Romantiker um 1800, die Dante eben als Vordenker der Nation entdecken.
SWR 2 Forum, wir reden über Dante Alighieri aus Anlass seines 700. Todestages in diesem Jahr mit der Schriftstellerin Sibylle Levitscharow, dem Historiker Volker Reinhardt und der Romanistin Franziska Meier. Dante in Italien ist er allgegenwärtig, er wird in den Schulen gelesen, es gibt seit vergangenen Jahr einen eigenen Dante-Tag. In diesem Jubiläumsjahr fast täglich irgendwelche Kulturveranstaltungen, dazu jede Menge Schlagzeilen, zum Beispiel die, dass der Prozess, der vor mehr als 700 Jahren zu Dantes Exil geführt hat, neu aufgerollt werden soll. Darüber müssen wir jetzt, glaube ich, nicht weitersprechen. Aber Herr Reinhard Dante, der Nationalheld, Ein Verbannter, ein Geächteter, ein anmaßender Rachepoet als Identifikationsfigur, wie passt das zusammen?
Ist er das wirklich? Also ich füge ein ganz vulgäres Quellenzeugnis an. Ich habe von 1977 bis 1984 in Italien gelebt. Da gab es eine sehr beliebte Show von einem gewissen Mike Bongiorno. Mhm. Und am Ende mussten die Kandidaten immer Demoskopie richtig einschätzen. Eine Frage war, wer ist der größte Italiener? Also um 1980 ungefähr. Also meines Wissens war Dante nicht unter den ersten 10. Leonardo da Vinci mit riesigem Vorsprung. Ich glaube, dann kam Christopher Colombo und jemand anders. Ich bin etwas skeptisch bei diesem Mythos des volkstümlichen Dante. Das kann kaum sein. Italien war bis zum Ende des 19. Jahrhunderts ein Land mit sehr hoher Analphabetenrate. Also lesen konnten Dante vor 1900 maximal 10-15% der Bevölkerung, eher weniger. Also Nationaldichter, Nationalhelden müssen kreiert werden. Die kommen nicht von selbst. Mhm. Wir leben ja in einer Zeit, die in Corona-Jahren, die gierig nach Helden sucht. Und das würde ich im Zusammenhang mit den historischen Ereignissen, also den geschichtlichen Kontext der Zeit um 1800 stellen. Ich glaube nicht, dass Dante vorher eine so herausragende Rolle gespielt hat.
Stichwort volkstümlicher Dante, Frau Levitscharow, ist er der Erfinder der italienischen Volkssprache? Ist er der italienische Luther?
Nun, das ist er wohl schon, das würde ich schon sagen. Also er hat eben vor Luther so etwas fertiggebracht, wie in der Normalsprache, eben nicht auf Latein, ein Großgedicht zu schaffen, das ja, das ist richtig, das haben natürlich noch wenige Leute damals zur Kenntnis genommen, aber im Grunde bündelt es auch verschiedene dialektale Formen des Italienischen, das, was Luther später auch mit der Bibelübersetzung getan hat. Also da kann man ihn als einen brillanten Vorläufer nehmen.
Die Frage ist, Frau Meyer, wie wurde dann später aus Dante ein Europäer, schließlich ein Global Player, der in diesem Jahr überall in der Welt gefeiert, verehrt wird?
Da kommt Ende des 18. Jahrhunderts, also einerseits beginnt da diese Übersetzungstätigkeit, die war, und also wir in Deutschland, das ist Schlegel, und in Frankreich ist es der erste Rivarol, der da das Inferno übersetzt und sich irgendwie faszinieren lässt von diesem Autor, der überlebt hat und der das krasse Gegenteil ist zu dieser Doctrine Classique, also von diesem klassizistischen Dichten, das im Absolutismus tonangebend war und von Frankreich her auch dann überall hin exportiert worden ist. Und von dort aus, also ich würde mal sagen, durch diesen Boom, den Dante innerhalb der Romantik dann entwickelt hat, entwickeln sich dann im Laufe des 19. Jahrhunderts überall, ich würde sagen, nicht nur ein deutscher Dante, auch ein englischer Dante, amerikanischer Dante, französischer Dante in Maßen. Und über diese Faszination für Dante gerät dann um 1900 dieser Dante über die Kolonialmächte auch in die anderen Länder nach Asien oder auch dann nach oder Südamerika und dergleichen mehr. Also es geht über den Europäer Dante, strahlt das dann aus. Und wer dann durch das englische Schulsystem in Bengali zum Beispiel geht, der wird auch mit Dante-Übersetzung konfrontiert. Und das ist, was mich daran sehr fasziniert hat, ist, dass es einerseits, sagen wir mal, zum Package des sogenannten Imperialismus dazugehört, also von Europa ausgehenden Imperialismus dazugehört, und gleichzeitig ist Dante eben der Autor des Exils, also ein Opfer von Politik, der in der Dichtung kompensieren kann. Und das ist dann wiederum für viele Dichter, also Postcolonial Dichter dann und auch Romanciers, ein ganz wesentlicher Anknüpfungspunkt, um sich über Dante zu definieren und wie man vom Rand gewissermaßen in die Mitte einer vom Westen dominierten Kultur vorstoßen kann.
Ich wollte noch mal unbedingt darauf zu sprechen kommen, welche großartigen deutschen Übersetzungen wir besitzen. Das sollte man, also den deutschen Übersetzungsschatz, den sollte man zumindest mal erwähnen. Mhm. Also die erste wunderbare Übersetzung im 1900 hat der König Johann von Sachsen gestiftet. Das ist Philalethes, die ist wirklich bis heute sehr gut lesbar. Und dann kommt es ins Bizarre hinein, Stefan George, eine dunkeldeutsche, samtweiche Übersetzung, die mit dem Melancholischen und dem Abartigen, das Abartigen meidend, aber mit der Schwärze sympathisiert. Und dann eine absolut irrwitzige Übersetzung von Rudolf Borchardt, der mit einem erfundenen Deutsch versucht, aus provenzalischen Dialekten und der damaligen italienischen Verfasstheit der Sprache so etwas wie ein, naja, wie soll man sagen, ein neues Deutsch zu schaffen und den Vokalreigen in der deutschen Übersetzung aus dem Italienischen übernimmt. Also das sind jetzt die ganz verrückten und ganz tollen Sachen auch gleichzeitig. Und dann gibt es natürlich eine Reihe von sehr guten Übersetzungen, wie von Herrn Gmelin etc. etc. Also ich würde nur sagen, diese irrwitzige Übersetzungsschlacht, die es auch im Deutschen gibt, die ist an sich schon interessant, weil sie praktisch jede Zeitspanne, in der übersetzt wurde, die ist eigentlich typisch für die, würde ich sagen, philosophischen und ästhetischen Gegebenheiten der Zeit. Das finde ich ganz interessant.
Aber es ist doch interessant, Herr Reinhardt, Dante und die Deutschen, das wäre eine eigene Sendung wert. Also mehr als 50 Übersetzungen, mehr oder weniger gelungen. Die deutsche Dante-Gesellschaft, glaube ich, die älteste der Welt. Irgendwo habe ich auch gelesen, dass Ende des 19. Jahrhunderts die angebliche germanische Herkunft Dantes ernsthaft diskutiert wurde. Wie ist das zu erklären?
Ich würde das in einen größeren Zusammenhang einordnen. Die deutsche Geschichtswissenschaft des 19. und frühen 20. Jahrhunderts arbeitet sich am Vergleich Renaissance-Reformation ab. Natürlich mit der Tendenz, die Reformation als das höhere moralische Ereignis über den kulturellen Glanz der Renaissance zu stellen, die man aber als letztlich prachtvolle Tünche über Nihilismus und Atheismus ansieht. Also es ist ja eine Konkurrenz, welche Nation hat Vorrang, die Italienische, die einen Leonardo, einen Michelangelo hervorgebracht hat, oder die Deutsche, die einen Luther hervorgebracht hat. In diese ideologische Debatte kommen die großen Protagonisten des 14. und 15. Jahrhunderts hinein. Es gibt ein Michelangelo-Deutsch, würde ich so sagen. Also es gibt ein Michelangelo, der Protestant honoris causa wird. Das ist dieser Unsinn, geht in der Forschung bis heute weiter. Man glaubt im jüngsten Gericht alle möglichen Heresien zu sehen. Das ist Quatsch. Auch der Kirchenkritiker, der Papst, Schelter, Dante wird in diesen Zusammenhang eingefügt und er wird also ein Germane und ein Präprotestant-Ehrenhalber. Das ist eine extreme Tendenz, aber es geht um dieses Ringen, das unter den Nazis ja auch munter weitergeführt wurde. Welche Nation hat Vorrang? Die glänzendere italienische oder die tiefere, innigere, gläubigere, moralischere deutsche? Und da wird Dante interessanterweise als Italiener gegen seine eigene Nation verwendet. Also in diesem Kontext würde ich das einordnen.
Okay. Josef Nadler hat ihn im Grunde als einen Deutschen bezeichnet.
Ja, Michelangelo ist auch als Deutscher, im Geiste nach bezeichnet.
Dann haben wir das auch geklärt. Also wir könnten jetzt noch unglaublich viel zur Wirkmächtigkeit, zur Rezeptionsgeschichte der Divina Commedia sagen. Noch gar nicht gesprochen haben wir über die unglaublich vielen Adaptionen in der bildenden Kunst, bei Doré, bei Botticelli, später bei Dalí, in der Musik, Rachmaninow, Tschaikowski, Liszt und so weiter, in der Literatur sowieso. Frau Meyer, Sie schreiben in Ihrem neuen Dante-Buch, Dante-Übertragungen sind immer Übersetzungen in jeweils andere Zeiten und Kulturen. Fragen wir vielleicht am Ende dieser Sendung, wie soll man Dante denn heute lesen? Nicht? Vor allem vor dem Hintergrund von Kolonialismus und Rassismusdebatte, MeToo, Genderbewegung. Es gibt ja seit einigen Jahren Vorwürfe, die Commedia sei rassistisch, sei ausgrenzend. Der Umgang mit dem Propheten Mohammed, dessen Figur in der Hölle bis in die Gedärme aufgeschlitzt werden als Strafe für die Abspaltung vom Christentum. Es gibt Kritik schwarzer Künstlerinnen und Künstler, ein Teil der Menschheit werde in Dantes westlich-europäischer Perspektive ganz ausgeschlossen. Frau Meyer, das Jahrtausendbuch, wird es über kurz oder lang zu einem Fall für die Cancel Culture?
Kann man nicht ausschließen, würde ich mal sagen. Aber ich denke mal, wir verlieren da eher was, als dass wir was gewinnen, sozusagen. Das ist ja beim Canceln die große Problematik. Ich würde mal sagen, Dante heute lesen, jeder wird anders Dante lesen und da gibt's keine Vorschriften. Und man kann Dante überall anfangen und überall aufhören. Man soll nur die Offenheit haben und sich der Sache aussetzen und dann wird man eventuell, hat man dann eine Ader dafür und wird etwas entdecken. Was diese Kritik angeht, also mit Homosexualität, das ist bei Dante dann auch wieder ein Problem. Ja, es gibt diese sogenannte Sodomie, wie man das früher genannt hat, in der Hölle, aber es gibt halt auch Homosexuelle, die sich im Purgatorium dann wieder läutern, weil sie zu viel geliebt haben. Also Homosexualität, würde ich mal sagen, da können wir Dante noch retten. Was das Ausschließen der Schwarzen angeht, eines Teils der Menschheit, ja, aber andererseits gibt Dante eben geben auch diesen Künstlern die Möglichkeit, sich darin wiederum einzubringen, indem sie malen, wie das auf dieser Ausstellung in Frankfurt und Washington passiert ist. Und warum interessieren sich so viele afroamerikanische Schriftsteller, Autoren nach wie vor für sein Werk? Also es muss sie auch in irgendeiner Form ansprechen. Also ich glaube mal, ich würde mal hoffen, dass er doch die Cancel Culture überlebt.
Na, er muss sie überleben. Also sonst ist ja schrecklich. Ja, also außerdem überhaupt dieser blöde Fimmel. Also vor Jahrhunderten geschriebene Texte nach heutigen feministischen und überhaupt also modernen Maßstäben zu was wir als Menschenbild heute haben, das ist doch völlig affig. Das verschwindet die großartigsten Werke der Literaturgeschichte verschwinden im Orkus, da kann man doch alles nichts mehr lesen. Also das ist eine spießige Form der Annäherung an alte Texte, die man nicht machen darf.
Herr Reinhardt, verehrt, aber kaum gelesen, Dante verstehen geht das, haben wir diese Sendung genannt. Versuchen wir vielleicht ein Fazit, ist dieser Dante verstehen, lässt er sich in eine Botschaft pressen? Verzeihung für diese banale Frage, wenn man ihn offen genug liest?
Als Historiker würde ich sagen, ja, wenn man ihn in seine Zeit versetzt, aus seiner Zeit versteht, dann ist es vielleicht das wunderbarste Buch zum Verständnis des italienischen Trecento. Weiter würde ich nicht gehen, also ein Jahrhundertbuch, kein Jahrtausendbuch vielleicht. Aber wir erkennen dann das, was zeitgebunden an ihm ist. Wir sehen, was er sieht und was er nicht sieht. Also er bündelt sicher nicht die Jahrhunderte. Es wird sehr vieles ausgespart, was auch an intellektuellen Entwicklungen geschieht. Aber es ist der Versuch einer grandiosen Synthese, die wie alle großen Synthesen umstritten bleibt. Und ich würde es als Pflichtlektüre für Historikerinnen und Historiker ganz weit oben ansetzen.
Sagt der Historiker. Was meinen die beiden anderen? Frau Levitscharow, was hat Dante uns heute zu sagen?
Ich kann nur sagen, lesen Sie ihn. Und Sie werden vielleicht Entzücken empfinden.
Ich möchte anknüpfen an das, was Frau Levitscharow am Anfang gesagt hat. Zum Jahrtausendbuch könnte es werden, in dem Sinne, dass eben ganz große Autoren, Sie hatten am Anfang Beckett unter anderem erwähnt, George und dergleichen mehr, wenn ein solches Werk sozusagen immer wieder großartige Autoren anspricht und darin weiterlebt, dann ist es nicht nur ein Werk des Trecento, sondern dann hat es irgendwas in sich, was weiterträgt.
So, und jetzt ganz zum Schluss. Wer Lust hat, Dante zu entdecken, wieder zu entdecken, zu lesen oder auch zu hören? Wir brauchen noch ein paar Empfehlungen von Ihnen. Fangen wir vielleicht mit Ihnen an, Frau Meyer, mit der Romanistin. Was empfehlen Sie?
Also dann würde ich sagen, sollte man sich vielleicht mal bei YouTube Roberto Benigni oder Vittorio Gassmann oder wen, da gibt es unendlich viele, einfach mal hören, wie das von sehr guten italienischen Schauspielern vorgetragen klingt und sich sozusagen dieser Symphonie mal hingeben und danach sich mit über eine Übersetzung dann den Weg in das Werk bahnen.
Frau Levitscharow, Ihre Empfehlung im Dante-Jahr?
Also Vittorio Gassmann bin ich ganz, der ist hinreißender Rezitator. Und wenn man sich noch einmal vom Text her einlesen will, finde ich den Romanisten Erich Auerbach, der hat auch ein Dante-Buch geschrieben, das finde ich wunderbar zu lesen.
Und aus der Sicht des Historikers, Herr Reinhardt, wo lässt sich Dante am besten entdecken? Wo ihm nachspüren? Eine Reise nach Florenz oder nach Forlì? Da gibt es, glaube ich, gerade die zentrale Dante-Ausstellung in Italien.
Ja, also Verona, da ist er lange gewesen, auch Ravenna, Florenz. Aber das ist immer so eine Sache. Die Kulissen sind verschoben und grundlegend verändert worden. Also mir fällt nichts Besseres ein, als tatsächlich sich mithilfe einer Übersetzung oder mit eigenem Sprachstudium in die Hölle einzulesen. Ich glaube, dann wird man tatsächlich nicht mehr loskommen davon. Um das ein bisschen zu kontextualisieren, warum nicht? Umberto Eco, Der Name der Rose, ein bisschen Zeitklima futtern, hilft vielleicht auch.
Verehrt, doch kaum gelesen, Dante verstehen, geht das? Das war das Thema heute im SWR2-Forum mit dem Historiker Volker Reinhardt, mit der Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Sibylle Levitscharow und der Romanistin Franziska Meyer. Aktuelle Bücher zum Thema auch von meinen Gästen finden Sie online auf swr2.de/forum. Herzlichen Dank in die Runde und Ihnen allen fürs Zuhören. Mein Name ist Gregor Papsch. Tschüss und einen schönen Abend.